Heute möchten wir Ihnen Orte des Wandels vorstellen. So der Titel eines interaktiven Stadtrundgangs, den das Nord-Süd-Forum München und Commit München ca. 20 Mal in München durchführen. Was ist der Hintergrund? Schon im Jahr 2003 hat die Stadt München Nachhaltigkeitsziele beschlossen. Eines davon lautet global denken, lokal handeln. Ergänzt wird dieses Ziel durch den Satz von München soll kein Schaden ausgehen. Ziel unseres Wirtschaftens, Lebens und unseres Konsumverhaltens sollte also sein, dass wir die ethischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Tuns bedenken, bevor wir handeln und dass wir versuchen, durch internationale Kooperation globale und lokale Probleme zu lösen. Die Stadt und die Zivilgesellschaft können hier eine durchaus große Bandbreite von Aktivitäten vorweisen, die sich mit diesem Themenbereich auseinandersetzt. Aber die Bemühungen reichen nicht, bei weitem nicht. Alle sind daher angesprochen, mehr zu tun. Heute möchten wir Ihnen deswegen einige Orte des Wandels in München vorstellen und haben deswegen an einem interaktiven Stadtrundgang des Nord-Süd-Forums München und von Commit München teilgenommen. 5 Orte, die einen gesellschaftlichen Wandel leisten, werden Sie heute kennenlernen. Das Haus der Eigenarbeit, Plastikfreie Zone, Dierguts, Monaco Duck und Made am Chiemsee.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Dass wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise ändern müssen, dürfte den meisten Menschen inzwischen klar sein. Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Hunger und Armut, soziale Ungleichheit und massive Klimaveränderungen. All dies zeigt der Menschheit ihre planetaren Grenzen auf. Und auch die internationale Staatengemeinschaft hat reagiert. Die Anfang 2016 in Kraft getretenen Ziele nachhaltiger Entwicklung, Sustainable Development Goals heißen sie auf Englisch, der Vereinten Nationen, die für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene eintreten, können als wichtiger Leitfaden des Wandels dienen, an denen sich auch die Stadt München und ihre Bürgerinnen und Bürger orientieren können. Am 15. Juni 2016 hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetages Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten unterzeichnet. Bevor wir also mit unserem Streifzug an die Orte des Wandels beginnen und mit den Macherinnen und Machern des Rundgangs sprechen, möchten wir Ihnen die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen kurz vorstellen und zitieren dazu aus dem Wikipedia-Artikel Ziele nachhaltiger Entwicklung.
Die Sustainable Development Goals, SDGs, lauten: Erstens, Armut in jeder Form und überall beenden. Zweitens, den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Drittens, ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Viertens, inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern. Fünftens, Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen. Sechstens, Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Siebtens, Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern. Achtens, dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Neuntens, eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Zehntens, Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern. 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen. 12. Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen. 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen, in Anerkennung der Tatsache, dass die UNFCCC das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum zur Verhandlung der globalen Reaktion auf den Klimawandel ist. 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den Biodiversitätsverlust stoppen. 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung wiederbeleben.
Soweit der Auszug aus dem Wikipedia-Artikel Ziele nachhaltiger Entwicklung. Die meisten von uns können diese Ziele ohne lang zu überlegen unterschreiben. An der internationalen Staatengemeinschaft, aber auch an uns liegt es nun, diese Ziele umzusetzen. Und das ist nicht unmöglich, denn schon allein, wenn wir ethisch und ökologisch einkaufen, auf faire Arbeitsbedingungen achten und Dienstleistungen nutzen, die nachhaltig sind, können wir einen Beitrag im Sinne der Sustainable Development Goals leisten. Wichtige Tipps und Hinweise dafür bietet der Stadtrundgang Orte des Wandels, der vom Nord-Süd-Forum, einem Zusammenschluss von über 60 Münchner Initiativen, die im entwicklungspolitischen Bereich aktiv sind, und vom Commit e.V., einem Verein für globalpolitische Bildungsarbeit, organisiert wird. Auf der Internetseite von Commit heißt es dazu: Spazieren Sie mit uns in eine neue Welt, fair, ressourcenschonend und zukunftsfähig. Wir lernen Orte und Menschen in München kennen, die mit ihren zukunftsweisenden Ideen bereits einen wichtigen Beitrag zu einem sozial-ökologischen Wandel leisten. Ein verantwortungsvoller Lebensstil als Gegenentwurf zu Konsumwahn und Geiz-ist-geil-Mentalität sowie das Bewusstsein, dass Konsumentscheidungen Produktionsprozesse beeinflussen, sind im Kommen. Initiativen eines nachhaltigen Lebensstils, Gärtnern, Reparieren, Teilen, finden zunehmend Anklang. Gemeinsam besuchen wir Orte in München, die zu einem ökosozialen Wandel der Stadtgesellschaft beitragen. Zitat Ende. Welche Orte das sind, das erfahren wir jetzt von Josephine, Vorstand von Commit e.V., und Leo vom Nord-Süd-Forum, der dort zuständig ist für solidarisches und nachhaltiges Wirtschaften und Fairtrade. Wie die Idee zunächst entstanden ist, einen interaktiven Stadtrundgang zu Orten des Wandels zu entwickeln, das hören wir jetzt von den beiden.
2015 haben wir uns an anderen Städten auch orientiert, wo es so Beispiele schon gab. Zum Beispiel die Transition-Stadtrundgänge in Hamburg und Berlin, glaube ich. Das haben wir aufgegriffen, den Gedanken, einen Stadtrundgang zu entwickeln für München, wo wir Orte zeigen, an denen Nachhaltigkeit schon gelebt wird.
Und auch erlebbar machen wollen. Also ganz konkret die Stadt neu entdecken für alle Münchnerinnen und Münchner, auch natürlich für Neu-Münchner und Gäste dieser Stadt. Aber ganz bewusst zu sagen, wer was bewegen will, der muss sich selber bewegen. Und das funktioniert nicht nur mit dem Umdenken im Kopf, sondern da braucht es einfach auch einen Schritt nach vorn, ganz physisch gedacht.
Genau, aber natürlich steht nicht die Bewegung an erster Stelle, sondern natürlich die Orte. Aber zurück zur Geschichte. Ja. Wir haben 2015 eben dann mit dieser Idee, die haben wir aufgegriffen, dann haben wir ganz langsam sind wir gestartet und haben mal einen Probedurchlauf gemacht mit der Technikerschule in München. Und in dem Jahr 2015 haben wir dann auch noch einen Antrag gestellt, um uns zu fördern. Da haben wir 2000 Euro bekommen von Engagement Global, also vom BMZ, und konnten dann diesen Rundgang etwas ausbauen und rumprobieren und haben eine große Netzwerkveranstaltung gemacht und so weiter. Und dann wussten wir nach diesen 3-4 Rundgängen, 4 waren es an der Zahl, da wussten wir wirklich, das ist ein tolles Konzept, da steckt total viel Potenzial drin und da müssen wir weitermachen.
Ich bin selbst auch dazu gekommen als Rundgangsteilnehmerin.
Leo und Josephine erklären als nächstes, welche Ziele dabei verfolgt werden und wie die Herangehensweise bei der Zusammenstellung eines solchen Rundgangs war.
Also einen Stadtplan aufschlagen, eine Route raussuchen, beziehungsweise erstmal gucken, was da so in Frage kommt.
Oder welche Themen? Also wir haben uns, glaube ich, am Anfang gefragt, so welche Themen, so Metathemen, so übergeordnete Themen wollen wir irgendwie abdecken? Und dann haben wir uns schon auch spezifischer auf die Suche gemacht. Also als Beispiel, wir wollen über ethisches Banking sprechen, also eine Bank, die ihr Geld sauber anlegt und verantwortungsbewusst anlegt. Okay, was gibt's da in München? Und welchen Ort können wir wirklich physisch aufsuchen. Wir wollen ja kein Online-Konto zeigen. Ja. Wir wollen ja mit den Menschen sprechen. So.
Was uns selbst betrifft einfach. Ne? Also wir haben ganz einfach die Dinge, mit denen wir selber im Leben konfrontiert sind, diskutiert und gefragt, ey, wo investiert denn meine Bank eigentlich mein Geld?
Oder welche Lebensmittel gibt es wo? Oder wo gibt es vielleicht einen Ort, in dem es kein Plastik gibt?
Wieso ist meine Biogurke im Plastik eingeschweißt? Gibt es nicht ohne? Ja, also das große Leitthema oder das, ja, was hinter dem Konzept steht, ist eigentlich die Idee der ökosozialen Transformation. Etwas von unten aus den Graswurzeln heraus als Bottom-up sozusagen bewegen, transformieren, die Gesellschaft zukunftsfähig machen und dabei gleichzeitig auch mit der Umwelt und mit den Ressourcen, die begrenzt sind, die wir haben, nachhaltig zu wirtschaften und umzugehen. Das ist so der große Rahmen, der uns zugrunde liegt.
Genau, also die Frage nach der, oder das Bewusstsein über eine Notwendigkeit von Wandel, also von Wandel hin zu, wie Josefine gesagt hat, einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die eben Ressourcen schont und friedlich miteinander lebt und ja, diese Aspekte. Und dann ganz konkret mit dem Stadtrundgang oder die Theorie dahinter ist, dass wir eben diese Akteure sichtbar machen wollen, weil wir wissen, und da könnten wir vielleicht ein Zitat lesen vom Herrn Welzer, weil wir wissen ja, Wissen und Handeln sind ja nicht immer zwei, also die gehen ja oft nicht miteinander einher. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar auch bestreiten, dass es da überhaupt einen Zusammenhang gibt zwischen etwas zu wissen und dann danach handeln. Wir haben ein Zitat mitgebracht.
Es geht nicht darum, dass man Denkmuster und Bewusstsein verändert. Das machen wir schon seit 40 Jahren und das weitgehend erfolglos. Sondern es geht darum, dass man die Praxis verändert, denn sie ist das stärkste Moment von Sozialisation, von Prägung. Und deshalb das viel wichtigere Moment über das Reden hinaus, die Etablierung neuer Praktiken, die vielleicht andere Perspektiven eröffnen, zur Nachahmung anregen und überhaupt erstmal neue Pfade eröffnen. Das ist ein Zitat von Harald Welzer. Und wir schließen uns dem einfach an, indem wir ganz bewusst erlebbar machen wollen, was wird schon getan in dieser Stadtgesellschaft, was ist auf lokaler Ebene möglich, wie können wir diese sehr komplexen globalen Vernetzungen eigentlich greifen und wo können wir anknüpfen und selber handeln.
Jetzt wollen wir aber erstmal einen Eindruck gewinnen über einen Ort des Wandels und sind bei einem Besuch im Hai, dem Haus der Eigenarbeit in Haidhausen mit dabei. Das Hai bietet Raum für alle, die Spaß am Selbermachen haben. Handwerklich, aber auch kulturell und sozial. Die offenen Werkstätten können von jedem, Anfänger oder Könner, genutzt werden, um eigene Projekte umzusetzen. Und auch für Beratung ist gesorgt. Und darüber hinaus gibt es auch Ausstellungen und Lesungen.
Das Hai ist eine offene Werkstatt in erster Linie. Das heißt, wir bieten für 8 verschiedene Gewerke professionell ausgestattete Werkstätten an, die jeder nutzen kann, der handwerkliche Arbeit möchte. Man kann also einfach zu uns kommen, muss nicht Mitglied werden im Verein, man muss sich nur registrieren und kann dann nach einer kurzen Einführung in der Werkstatt selbstständig arbeiten, kann eigene Projekte realisieren, kann alte Dinge von zu Hause mitbringen, bei uns reparieren oder renovieren und kann hier eben sein eigenes Ding machen und vor allem das Handwerk auch lernen. Also auch wenn man noch überhaupt keine Ahnung hat, wenn man noch nie in der Kreissäge war oder geschweißt hat, dann kann man bei uns mit Hilfe von Experten, also Handwerkern, in der Werkstatt das lernen und auch Kurse belegen. Wir haben Werkstätten für Holzverarbeitung, für Metall. Oben im ersten Stock ist eine Keramikwerkstatt und eine Polster- und Textilwerkstatt. Hier im Keller ist Gold- und Silberschmieden und Hightech mit CNC-Fräse. Und dann haben wir da drüben im Vorderhaus im Keller noch eine Papier- und Buchbindwerkstatt. Also man kann hier so ziemlich alles realisieren. Man kann zum Beispiel einen alten Sessel, den man von der Oma geerbt hat, in der Holzwerkstatt restaurieren und dann in der Polsterwerkstatt neu polstern. Man kann sich seine eigenen Kleider nähen, Betten bauen, Möbel, also alles bis hin zu Ehe selber schmieden. Das Haus ist gegründet worden vor 30 Jahren inzwischen von der Stiftungsgemeinschaft Anstiftung und Erdtumis. Die fördern uns auch bis heute. Wir können uns also mit dem, was wir hier an Einnahmen generieren durch diese Nutzungsbeiträge, nicht voll selbst finanzieren. da müssten wir viel, viel teurer sein. Und wir bekommen eben immer noch eine Förderung von der Anstiftung und von der Stadt München, weil wir sind nicht nur eine offene Werkstatt, sondern auch ein Betrieb, wo sich viele Leute treffen. Also es ist ein sozialer Treffpunkt, ein Bürgerhaus, wir haben viele Kulturveranstaltungen, hier in dem Foyer immer wechselnde Ausstellungen zum Beispiel. Aber es gibt auch ein philosophisches Café, wo man selber denkt. Bei uns geht es ja immer ums Selbermachen. Da geht es ums Selberdenken. Und es gibt auch einen Spieleabend, Deutsch-Französisch-Treff und einen Handarbeitstreff. Also diese Sachen, die wechseln auch immer so. Und es sind eben auch Angebote für Leute dabei, die nicht handwerken wollen, aber trotzdem Lust haben auf Austausch mit anderen. Und eben auch kostenfreie Angebote. Wir kriegen deshalb also einen kleinen Zuschuss vom Kulturreferat und dann noch vom Referat für Arbeit und Wirtschaft, weil wir auch ein sozialer Betrieb sind. Das bedeutet, wir beschäftigen auf 6 Stellen Langzeitarbeitslose, die hier einfach in den Betrieb integriert werden, mit dem Ziel, sie zu stabilisieren, je nachdem halt, welchem Hintergrund sie zu uns kommen, um sie nach Möglichkeit wieder vorzubereiten, dass sie den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen. Und dafür bekommen wir praktisch auch Fördermittel. Zielsetzung von diesem Haus damals vor 30 Jahren war halt die Erkenntnis erstmal, dass selber machen, was total wichtig ist für den Mensch, also einfach so wirklich für die Psyche praktisch, dass man dieses Erlebnis hat, dass man A, selber was kann, aber halt auch so diese Genugtuung, wenn man dann ein Werk hat, wo man stolz drauf sein kann. Und eben die Erkenntnis, dass es wichtig ist, solche Prozesse auch vollständig zu erleben. Also nicht so wie in der Arbeitswelt, wo man halt oft nur irgendwie ein kleines Rädchen in was ganz Großes ist und überhaupt nicht überblickt, für was mache ich das eigentlich? Ist das überhaupt sinnstiftend? Und hier, das ist eben ein Haus, wo man sinnstiftend selber schöpferisch kreativ tätig sein kann. Und inzwischen hat sich das Themenspektrum noch ein bisschen mehr ausgerichtet, auch Richtung Nachhaltigkeit. Wir bewegen uns jetzt so in dem Postwachstumsdiskurs, ja, antikapitalistisch war es damals auch schon, aber also dieses Suffizienzwirtschaft selber machen. Jeder macht das, was er selber braucht und konsumiert nicht einfach irgendwelche Dinge, die irgendwo in Asien hergestellt werden unter unmöglichen Bedingungen. Und aber natürlich auch Nachhaltigkeit unter dem Aspekt, dass man hier Erfahrungen sammeln kann, welchen Wert Gegenstände haben und welchen Wert sie eigentlich auch haben müssen. Also man lernt hier, was das Material wert ist. Man lernt aber auch, wie viel Arbeitszeit dahinter steckt, wenn man eine solide Handwerksarbeit erwartet. Und dann wird eben jedem klar, die Dinge, die man so ganz billig irgendwo kauft, die können nicht fair hergestellt sein. Also irgendjemand zahlt dabei immer drauf. Entweder sind es die Arbeiter, die sowas produzieren müssen, weil sie entweder schlecht verdienen oder ihre Gesundheit drunter leidet, weil sie mit den giftigen Sachen hantieren. Oder es ist halt die Umwelt, weil Ressourcen nicht nachhaltig angebaut werden, abgebaut werden. Und das ist, glaube ich, schon so ein Lernprozess, den manche hier vollziehen, wenn sie anfangen, aus groben Bohlen, wie sie da jetzt zum Beispiel hinten liegen, Bretter zu machen und dann schließlich irgendwie ein eigenes Möbelstück haben. Und dann geht es natürlich ums Reparieren bei uns auch in allen Werkstätten. Also wir haben zwar auch so ein Repair-Café, das wir anbieten, so ungefähr 5-mal im Jahr. Da kann jeder mit einem kaputten Gegenstand zu uns kommen. Da gibt es ehrenamtliche Reparateure, die dann helfen, das gemeinsam irgendwie wieder flott zu kriegen. Was auch in, ich glaube, 60% der Fälle gelingt. Manche Sachen sind leider extra so gebaut, dass man sie nicht reparieren kann. Das ist dann immer sehr ärgerlich. Aber also nicht nur im Rahmen von Repair Café, sondern eigentlich jeden Tag wird bei uns repariert, weil eben defekte Gegenstände gebracht werden und die Leute die wieder herrichten oder halt restaurieren oder upcyclen, also mit alten Materialien auch was Neues bauen.
Eine Mitarbeiterin informierte die Rundgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer über das Haus der Eigenarbeit in Haidhausen.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
gab es 2015 erst 4 Rundgänge zum Thema Orte des Wandels, waren es 2016 schon 18. Konnten wir von Josephine, Vorstand von Commit e.V. und Leo vom Nord-Süd-Forum vorhin hören. Und wie ein Rundgang abläuft, das hören wir jetzt von den beiden. Zunächst ganz wichtig, der Ausgangspunkt bzw. Startpunkt.
Unser Startpunkt ist im Eine-Welt-Haus, was ein ganz, ganz wichtiger Ort des Wandels auch ist für das solidarische Miteinander. Wir haben ganz viele Gruppen, die sich da treffen können, aus den verschiedensten kulturellen Hintergründen auch. Und da kommen wir zusammen mit den Menschen, die sich dann dafür interessieren und die wir zusammengetrommelt haben. Und starten mit ganz vielen verschiedenen Bildern und Karikaturen eigentlich, ne, um uns dem Thema anzunähern und bewusst zu werden, was ist die Realität? Was umgibt uns? Und das ist erstmal nicht ganz so nett, wenn man sich selber einen Spiegel vor Augen halten muss und feststellt, oh ja, stimmt eigentlich. Ich weiß gar nicht so richtig, wo meine Jeans herkommen, wie viele Kilometer da in den Beinen stecken, bevor ich mit ihr gelaufen bin. Und über diese Schritte kommen wir dann auf die Idee, dass es ein Positivrundgang ist, der die Orte des Wandels ausmacht, der unseren Rundgang ausmacht. Also wir möchten hier nicht im Negativsumpf sozusagen uns festtreten, sondern ganz bewusst positive Aspekte schaffen, wo wir was verändern können und was es auch schon gibt. Und damit starten wir den Rundgang.
Genau, also vielleicht als Ergänzung zu zeigen, okay, es gibt eine Notwendigkeit von Wandel, wie wir vorher schon mal gesagt haben, und das machen wir klar. Und dann eben keine Aversion schaffen, keine Abneigung, sich mit den Themen zu beschäftigen, sondern jetzt sind wir wieder bei der Lernpsychologie. Eben wie Josephine gesagt hat, hey, wir bringen eine positive Verknüpfung. Wir schaffen nicht, weil es gibt ja auch eine sehr starke Besorgnisindustrie, wie es der Wälzer nennen würde, oder also wo man sich immer nur mit den Schattenseiten umgibt dieser Welt, und das kann natürlich sehr stark demotivieren und handlungsunfähig machen, ja, und einen quasi einfrieren. Schockstarre, oh, jetzt alles scheiße, kann mich nicht bewegen. Andere Orte. Vom Eine Welthaus, also was das Eine Welthaus ist ja auch schon ein Ort an sich natürlich, dann in dem ist der Verteiler. Dann gehen wir weiter zu einer Bank, und zwar gehen wir zur GLS Bank. Falsch, wir gehen nicht, wir fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fahren wir zur GLS Bank. Und
Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken.
Und das Tolle ist da, das ist eine der ersten Stationen, wo wir dann wirklich uns Zeit nehmen, 20 Minuten mit dem Geschäftsführer oder mit einem Angestellten dort verbringen, der sich wirklich in der Materie auskennt. Das ist sein täglich Brot, ja? Der weiß ja Bescheid, der ist gewappnet für alle Fragen, was Finanzmarkt angeht. Also man kann da auch wirklich in die Tiefe gehen. Ja? Und das ist das, was wir merken, da funkt es, wenn man in Kontakt mit dem Menschen ist, der das verkörpert. Es gibt auch Raum für Fragen, es gibt eine kleine Einführung in das Thema, da thematisieren wir dann doch eher wieder so die Schattenseiten, und dann kommen wir halt gleich, aber es geht ja auch anders, hier habt ihr es. So, und servieren gleich das Positivbeispiel.
Ja, von der GLS Bank machen wir uns dann weiter auf den Weg zu einem nicht minderwertigeren Ort des Wandels, zum Praterkraftwerk zum Beispiel. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Ort, der ist gelegen an der Isar, an der Maximiliansbrücke. Und von außen kann man da erstmal gar nicht so viel sehen. Wenn man nicht den Verkehr hört, dann kann man vielleicht so ein bisschen Isar-Rauschen wahrnehmen. Aber eigentlich findet das unter der Erde statt. Da ist eine Turbine, die aktuell betrieben von Green City Energy und von den Stadtwerken München 4000 Haushalte im Jahr schon versorgen kann. Also hier geht es um den Energieaspekt, eine Energiewende, um Umdenken. Wie kann man Energie gewinnen?
Ja, ich würde noch gern über einen Ort sprechen, der uns auch sehr wichtig ist und wo sich auch immer wieder enge Kooperationen ergeben haben durch den Stadtrundgang. Und zwar ist es die Plastikfreie Zone. Das ist ein Geschäft.
In Haidhausen.
In Haidhausen, genau. In der Schlossgasse 7, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, du erinnerst dich richtig.
Ja, genau. In dem Laden gibt es kein Plastik. Es gibt keinen Artikel in diesem Laden, der aus Plastik ist. Es ist ein Showroom quasi. Also es werden dort Produkte ausgestellt und es dient quasi so als Bühne dafür, auch zu zeigen, hey, was gibt es alles noch nicht? Ja, also erstmal, was gibt es, was ohne Plastik ist, aber gleichzeitig können die Kunden in Kontakt treten und sagen, hey, ich hätte gerne an sich einen Kopfhörer ohne Plastik. Oder ja, egal. Also es entstehen neue Produktinnovationen durch diesen Austausch, und er ist ein sehr spannender Laden und kann ich nur empfehlen. Schaut unbedingt vorbei.
Soweit Leo vom Nord-Süd-Forum und Josephine von KOMMIT.TV über den interaktiven Stadtspaziergang Orte des Wandels. Jetzt stellen sich gleich zwei Münchner Läden aus der Textilbranche vor. Einmal Monaco Duck, die seit 2014 Schuhe und Taschen hauptsächlich aus Loden herstellen. Zuvor geht es aber um Made am Chiemsee, die seit 2012 eine kleine Strickkollektion auf traditionellen Handstrickmaschinen im Chiemgau fertigen lassen. Und sie werden auch die durchaus kritischen und skeptischen Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Spaziergangs hören. Die nicht so tolle Tonqualität bitten wir zu entschuldigen, aber natürlich geht es hier um einen Stadtrundgang und da gibt es leider keine optimalen Aufnahmebedingungen.
Wir haben eben draußen am Chiemsee 4 Strickerinnen und alles, was hier gestrickt ist, ist auf solchen Maschinen wie da drüben, auf Handstrickmaschinen gestrickt. Das ist ganz lustig, also die können das und die arbeiten teilweise an 2 oder 3 Maschinen gleichzeitig. Und wir haben es bis jetzt immer noch geschafft, die Produktion am Laufen zu halten, zu 6. Und wir beziehen unser Garn aus Italien von renommierten Spinnern und dann kommen diese 1000 Fragen immer zum Material und wie die Ziege heißt von den Dingen. Ich glaube, es gibt kein Material, das wirklich total einwandfrei ist. Für die Baumwolle brauchen wir unendlich viel Wasser. Man kann nicht kontrollieren, welche Seide wirklich geschlüpften Konkons ist oder ob die Viecher leider doch ins Wasser geschmissen werden und gekocht. Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Unsere Lieferanten haben ein Elektronenmikroskop, das kostet 100.000 Euro. Und damit kontrollieren die Garnfeinheit. Und diese Garnfeinheit, sagt man, ist nur von Tieren, die unter vernünftigen Bedingungen mit guter Nahrung und sonst was leben möglich. Jetzt ist es so, natürlich kann ich nicht kontrollieren, ob in der Mongolei dieser Ziegenbauer, wenn die Wiese da kaputt ist, sie auf die nächste Wiese schickt. Aber die Ziege, von der das Garn ist, auf jeden Fall hat die gesundes Gras gegessen. Mehr ist einfach nicht möglich. Es werden 8 Millionen Kaschmir im Jahr verarbeitet und wir haben davon 70. Also man ist ja immer im Konflikt mit sich selber und was tut man, aber Polyester ist keine Alternative und die Garne werden dann in Italien gesponnen und gefärbt.
Was man natürlich schon nachprüfen kann, ist, ob jetzt bei Schafen zum Beispiel diese ganz fürchterliche, wie heißt es, Molesing oder wie
genau,
das heißt, also auch solche Praktiken, genau, das ist nachprüfbar.
Das ist nachprüfbar, aber eben, wir haben 50 Kilo Kaschmir und 30 Kilo maximal an Merino-Anteil. Ja. Und jetzt habt, also wir als ein 2 erwachsene Manager und 4 Strickerinnen, wenn ich jetzt, also das vor Ort selber nachprüfen will, das kann ich nicht. Ich kann jetzt bloß vertrauen, dass die Lieferanten, die eben so mit dem Kaschmir drauf achten, die sagen immer, die achten da selber sehr drauf, weil wenn da irgendwas, dann ist Loropiana auch, also das wollen die nicht auf der Fahne stehen haben. Und am meisten drüber schreiben tut dann auch H&M, weil sie sowieso keine Wolle verwenden. Also eben wir versuchen und hinterfragen es jedes halbe Jahr wieder und also es ist so wahnsinnig viel können wir zumindest in unserem Umfang, mehr können wir nicht tun. Was jetzt eine Stufe drüber passiert, ist dann wieder die nächste Sache. Oder Hess schreibt auch marketingmäßig an alle, wir verwenden kein Kaschmir mehr. Aber das heißt, Kaschmir ist auch teuer. Wir haben auch vor 20 Jahren für einen guten Kaschmir-Pullover 600 Mark gezahlt. Und das ist bloß so inflationär geworden, weil eben auch ein Beck und ein Konin für 98 Euro Kaschmir anbieten wollen, wobei das schon ganz oft Wolle ist. Was jetzt so schlimm auch nicht ist, wenn es eine Wolle ist ohne Mulesing, aber die haben einfach, die Chinesen haben eine Maschine entwickelt, die zerreißt das Kaschmir ganz so, dass es eben mit einem normalen Mikroskop nicht von Kaschmir zu unterscheiden ist. Was aber auch heißt, dass es durch das Zerreißen auch eher wieder die Eigenschaften von Kaschmir kriegt, was dann auch nicht so wild ist. Also eben, es ist einfach überall immer Gratwanderung.
Das kann man bei euch Kaschmirpullis reparieren lassen?
Ja.
Ach toll.
Also ich habe zum Beispiel auch ein Hobby, es gab ja eben wirklich vor 15, 20 Jahren auch diese fetten Kaschmirpullover. Die suche ich mir immer in eBay und egal wie die ausschauen, kann ich die auftrennen und wieder zum Schal verstricken.
Also ich kann auch etwas, was ich nicht hier gekauft habe, trotzdem zurück.
Genau. Bei mir hat noch nie was mehr als 20 Euro gekostet. Bei Mottenlöchern ist es übrigens so, egal wer die wo hat, Also kann ich auch alle richten, gerne. Aber das Wichtigste für alle, bitte alles in den Gefrierschrank. Und zwar mindestens 24 Stunden. Waschen finden diese, das sind ja die, eigentlich, die Motten legen ja die Eier in das Gestrick rein, und zwar immer ins teuerste, das irgendwie finden. Der beste Kaschmir-Test sind Motten und Katzen. Also Katzen kann man auch vier Decken nebeneinander legen. Ganz sicher liegen sie auf dem besten Kaschmir. Wolle ist dann vollkommen passé. Auf jeden Fall erfrieren diese Motten-Eier, aber Wollwaschgang 30 Grad ist für die ungefähr so wie das Baby im Mutterleib. Das fühlt sich einfach wohl. Die ertrinkt in der kurzen Zeit nicht und es ändert nichts. Was man dagegen tun kann, grundsätzlich weiß ich nicht, ob Lavendel, Zedernholz oder irgendwas wirklich hilft. Zedernholz, Sandelholz.
Das ist ein Monaco-Duck, das ist nur der Name des Ladens,
oder? Nein, das zweite.
Wir sind zu zweit hier drin. Wir heißen Made am Chiemsee.
Mhm. Und wir heißen Monaco-Duck.
Die Jungs mit den Schuhen.
Und wir machen...
Genau.
Auch unser kleinen Beitrag. Und wir machen Schuhe. Und zwar alles aus bayerischem Loden. Also der wird gewebt und gewalkt in Niederbayern und anschließend nach Italien gefahren und dort zu feinen Schuhen verarbeitet. In ganz kleinen Manufakturen, in 4, 5 haben wir dort. In ganz kleinen Serien, auch auf Wunsch, in eigenen Kombinationen. Verkaufen das jetzt hier im Laden. Recht spontan ist das entstanden, eigentlich sind wir ein Online-Shop. Deshalb unser Beitrag ist neben der nachhaltigen Material, der Wolle, zu Fairness gehört auch für uns jedenfalls auch faire Preise. Und da wir sehr viel online verkaufen, haben wir so eine Kalkulation, dass man nicht mit dem klassischen Markup rechnen muss, was eben bezahlt werden muss, wenn man jetzt nur über klassische Händler verkauft. Was wir jetzt aber mittlerweile machen, Gott sei Dank, und können, dass wir da sehr recht viel online verkaufen, dass wir jetzt auch an Händler verkaufen können, also an den Lodenfrei oder den Kohnen oder den Hirma, und sozusagen über unser Online-Geschäft das so ein bisschen unterstützen und subventionieren können. Und uns gibt es jetzt auch seit 3 Jahren, haben auch schon viel gemacht, auch mit Kaschmir oder ganz normale Herren- und Oberhemden. Und jetzt seit diesem Jahr nur noch die Schuhe aus bayerischem Loden.
Was sind die Kunden?
Die Kunden, die unsere Schuhe tragen, durch die Bank weg. Also Studenten, 25, Berufseinsteiger, Rentner. Wir haben einige Kunden, gerade Herren, die normal klassische Herrenschuhe tragen, und unser Sneaker ist der erste Sneaker, den sie tragen in ihrem Leben. Weil sie sagen, irgendwie das Material hat sowas klassisch Traditionelles, ist alles dabei. Und jetzt die Mädels haben wir jetzt seit diesem Jahr, weil sie eigentlich sind eine Herrenmarke oder waren es, jetzt sind wir keine Herrenmarke, sondern beides, die einfach sagen, sie brauchen gescheiten Schuh für die Wiesen. Ballerinas gehen irgendwie nicht so richtig, die Pumps vielleicht auch nicht immer das Wahre, bisschen klassisch, und jetzt haben wir eben die Slipper entwickelt extra für die Damen in diversen Farbkombinationen. Die Herren müssen sich mit ein bisschen weniger Farbenwohnung zufrieden geben, und die Damen haben die volle Auswahl. Und können aber auch fertigen, weil wir haben wirklich ganz kleine Familienbetriebe, nur mit denen wir arbeiten. Das ist uns ganz besonders wichtig, dass man nicht in großen Fabriken arbeitet, sondern dass man wirklich auch ein freundschaftliches Verhältnis vor allen Dingen mit denen aufbauen kann. Und wir können also ganz kleine Stückzahlen auch fertigen, deshalb auch tatsächlich ab Größe 35, wenn es nötig ist, bis zu 48 sogar.
Ich habe eine Frage, sind die jetzt geklebt oder genäht?
Diese Schuhe, die Darmschuhe, sind geklebt.
Was ist das für Klebstoff dann? Oder ist er immer so gefährlich?
Ich weiß nicht, welchen Klebstoff die in unserer Fabrik verwenden, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Bei den Damenschuhen arbeiten wir daran, das ist jetzt unsere erste Charge, dass wir die auch nähen können in Zukunft. Aber wie gesagt, die Damenschuhe machen wir seit 3 Monaten. Da müssen wir uns jetzt langsam hinentwickeln. Die Herrenschuhe, die klassischen jedenfalls, werden zum Großteil schon genäht. Aber das ist immer ein Schritt nach dem anderen, wird versucht, eins nach dem anderen auch zu verbessern.
Und mit fairen Preisen ist das gemeint, hier, wie ihr die verkauft?
Genau.
Oder die
also
Löhne von den Leuten, die das
beides, nähen? Beides. Also weil wir zum einen jetzt nicht nach Süditalien gehen, wo ein anderes Lohnniveau ist, oder auch nicht in die großen Fabriken in der Toskana, sondern wir arbeiten in den Marken, in ganz kleinen Bergdörfern, nur mit ganz kleinen Familienbetrieben, wo der Onkel, die Tante, Cousin, Großcousin und alle wirklich dort stehen und die Schuhe fertigen. Das heißt mit einem guten Lohnniveau, aber auch mit Preisen, meine auch die Verkaufspreise, auch was für den Kunden. Also wenn man häufig in die Läden geht und sieht, wie viel einfach aufgeschlagen wird für den gleichen Schuh in der gleichen Qualität, nur weil eine Marke draufsteht, entspricht das nicht dem Gegenwert der Fertigung und des Materials. Und wir wollen einfach, dass wirklich der Preis, wie der Schuh dort steht, ist für das Handwerk und das Material, das dieser Schuh hat, unabhängig, welche Marke draufsteht. Und normalerweise jetzt, wenn man den jetzt kaufen würde, unseren, wenn man die klassischen Herrenschuhe zum Beispiel oder die Loafer hernimmt, die würden dann normalerweise, müssten wir die, wenn wir die klassisch kalkulieren, wie eine normale Handelsmarke, dann würden die 450 bis 500 Euro kosten. Und dadurch, dass wir einfach sehr viel online machen, können wir sie für 270 Euro verkaufen. Gerade das Lotmaterial ist so gigantisch gut. Also das ist wasserabweisend, ölabweisend, es ist super atmungsaktiv, es ist nachhaltig, ist komplett natürlich und kann man einfach, also ist für Schuhe eigentlich wie geschaffen. Und das muss man einfach auch bis nach außen transportieren. Aber viele Leute sind auch manchmal noch ein bisschen, haben Angst, was passiert jetzt, wenn ich damit durch Dreck laufe oder ist das weiß oder Öl. Aber eigentlich ist es besser geeignet als jedes Leder oder jeder Kunststoff. Wenn man durch Schlamm läuft, einmal trocken lassen, bürsten, das Ding sieht aus wie neu. Die Schafe stehen bei Wind und Wetter draußen bei minus 30 Grad bis plus 30 Grad. Also deshalb ist es so unglaublich atmungsaktiv. Und wie eine Mikroklimazone, dass es kühlt, wenn es kühlen muss, oder wärmt, wenn es wärmt. Gleichzeitig die Fasern durch das natürliche Wollfett auch. Es ist sehr, sehr wasserabweisend. Und dann kommt das Weib noch dazu, das verdichtet die Struktur nochmal. Und Dreck, der muss einfach nur trocknen und rausgebürstet werden und fertig, das ist wie neu.
Keine Wasserränder?
Gar nicht.
Weil irgendwann saugt das ja schon auf.
Ja, aber, das nicht, aber da es Wolle, da es kein Leder ist, gibt es keine Wasserränder. Auch nicht, wenn du durch Schnee oder sonst was läufst.
Klingt gut. Wie viel kosten die Mädels
bei der? Die Damenschuhe kosten 199 Euro.
Also es gibt einen Reparaturservice, also das gehört dann mit dazu, zu eurer Leistung?
Wenn was kommt, lassen wir alles auch nachbessern, natürlich. Aber bislang ist noch nichts gekommen, Gott sei
Dank. Wie wählt ihr dann die Rohstoffe aus, also auch was Leder zum Beispiel angeht?
Also das Leder ist bei uns alles pflanzlich gegerbtes Leder, also dass kein Chrom oder sowas benutzt wird, das kommt alles aus Italien.
Habt ihr da irgendwelche Tierschutzvorlagen, die euch selber gibt?
Nee, haben wir so eng noch nicht. Also noch nicht, weil wir bislang froh waren, dass wir überhaupt kleine Betriebe finden konnten, die uns das anbieten können. Wir haben jetzt noch keine konkreten Statuten mit unseren Lieferanten vereinbaren können.
Ja, und habt ihr das vor?
Das will ja definitiv. Vom Hauptmaterial ist unser Traum eigentlich, dass wir auch auf den Innenschuh auf Leder komplett verzichten können. Also da haben wir schon Prototypen entwickelt, wo auch der Innenschuh komplett mit einem verstärkten Boden ist. Was auch für Allergiker extrem interessant ist, weil man glaubt nicht, wie viele Leute es gibt, die eine Lederallergie haben und die so Schuhe gar nicht tragen. Und das wäre natürlich optimal, weil dann wäre der Schuh wirklich von vorne bis hinten aus komplett nachhaltigem Material.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören gerade Ausschnitte aus einem interaktiven Stadtrundgang mit dem Schwerpunkt Faire Mode. Ich fand das ja wirklich interessant und informativ, was die Leute von Made am Chiemsee und Monaco Duck über ihre Läden erzählt haben. Aber rein vom Preis her gesehen, falle ich als möglicher Käufer von vornherein aus. Wir bleiben noch ganz kurz bei der Mode und sind als nächstes im bzw. leider vor dem Laden von Dear Goods mit dabei. Wir bitten auch hier die Tonqualität zu entschuldigen. Dear Goods bietet vegane Mode an, aber nicht nur. Ihr Slogan lautet Vegan, Bio und Fair Fashion aus Liebe zu Mensch, Tier und Umwelt. Dafür stehen auch die drei Herzen im Logo von Dear Goods.
Also wir versuchen natürlich logischerweise auf Wolle zu verzichten, also nichts vom Schaf. Da natürlich kein Leder und auch keine Seide und natürlich auch kein Pelz und solche Sachen. Aber es gibt mittlerweile ganz coole Ersatzmaterialien dafür. Wir haben auch ein paar Sachen aus Kork zum Beispiel. Wir haben eine Tasche aus Ananasleder da drin. Oder Seidenersatz zum Beispiel gibt es Tencel. Das fühlt sich auch genauso an und ist halt einfach dann nicht aus einer gekochten Raupe.
Was kann ich aus was erzählen? Ist das dann?
Aus Eukalyptus. Es ist in der Herstellung extrem sauber, noch sauberer als Bio-Baumwolle, weil weniger Wasser dafür verwendet werden muss in der Herstellung. Und es hat einen ganz seidigen Griff.
Was habt ihr für Erfahrungen damit? Wie ist die Kundschaft, die hierher kommt? Kommt die zu euch, weil ihr diesen Dreiklang habt? Oder stolpern die aus der U-Bahn und sehen schöne Mode und denken sich, ah cool, das gefällt mir?
Ich würde fast sagen 50-50. Es kommen Leute, die wohnen gar nicht in München. Die fahren extra nach München, um zu uns zu kommen. Aber es gibt auch Leute, die sehen uns zum ersten Mal, wenn sie eben hier aus der U-Bahn steigen. Also das gibt es definitiv auch. Und das ist dann natürlich nett, wenn man dann ins Gespräch kommt über solche Sachen wie, aha, okay, das ist faire Mode, was bedeutet das?
Es ist uns auch einfach wichtig, dass wir nicht so belehrend sind. Also wir wollen jetzt niemanden verschrecken, der sagt, ich bin jetzt aber kein Veganer, darf ich da jetzt reingehen? Also es soll einfach eher so, es soll Spaß machen und zeigen, dass es geht und dass es schön ist und mehr nicht. Die Nicole selber, meine Chefin, kommt auch aus so einer radikaleren Ecke. Also die hat das alles schon gemacht, die hat das alles schon durchlebt, sich wahrscheinlich mit sich anzumalen und voranzuketten. Man hat halt selber über die Jahre festgestellt, so, dass, damit erreichst du die Leute auch nicht. Also wenn du sie irgendwie nur so von dir wegdrückst, erreichst du sie nicht. Lieber irgendwas Schönes zeigen.
Das waren Ausschnitte vom Besuch bei Dear Goods, das vegane, öko und faire Mode anbietet. Wir kommen zurück zu Leo und Josephine. Sie selbst würden sich und die anderen Macherinnen und Macher des Rundgangs als Wandelagenten bezeichnen oder als Agenten des Wandels. Was das ist?
Also diese Akteure sind eigentlich in ganz vielen verschiedenen Bereichen tätig und tragen zu einer Verbreitung bei von positiven Beispielen. Es geht um die Stadtumgestaltung in Richtung lebendiger Städte. Es geht um mehr Raum für Fußgänger, für Radfahrer, aber es geht eben auch um die Regionalversorgung aus dem ökologischen Landbau bis hin zur Selbstversorgung. Es geht um erneuerbare Energien, es geht um Reparaturfähigkeit, Mehrfachnutzung. Also die Bandbreite ist wahnsinnig groß und die betrifft alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Und da docken wir an, diese Transformationen auf den vielschichtigsten Ebenen anzupacken für eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja.
Lässt sich die Welt reparieren? Und wenn ja, wie? Und auch die Frage, was wir brauchen, um glücklich zu sein, die beschäftigt uns natürlich auch. Was ist genug? Wie viel braucht man?
Genau, wo sind die Grenzen des Wachstums? Natürlich auch eine große Frage, die uns umtreibt. Also inwiefern ist dieses Wirtschaftssystem zukunftsfähig? Inwiefern ist es das nicht? Und wir kommen auch teilweise vereinzelt dann auch mit Teilnehmern des Rundgangs auf ganz andere Ebenen. Ja? Man hat ja auch immer Zeit dazwischen, man kommt ins Gespräch, man spaziert von einer Station vielleicht zur nächsten. Ja, also man kann auch sehr groß und sehr intensiv werden, aber gleichzeitig holen wir auch alle da ab, wo sie halt stehen. Ja? Aber es ist, die Bandbreite ist recht groß innerhalb eines Rundgangs, wo man sich so, wie man sich inhaltlich vertiefen kann.
Als nächstes sind wir bei unserem Stadtrundgang in der plastikfreien Zone gewesen. Ein Laden in Haidhausen, der seit 2014 keinerlei Plastik verwendet. Nicht bei der zum Verkauf stehenden Kleidung, nicht bei den angebotenen Produkten für Küche, Bad, Büro oder Freizeit und auch nicht bei der Verpackung von Lebensmitteln in Bioqualität, die es dort ebenfalls zu kaufen gibt.
Die Welt hat irgendwann mal angefangen, dieses wunderbare Plastik zu erfinden, und von da an ist das in den letzten Jahrzehnten explodiert. Und jetzt sind wir inzwischen an einem Punkt angekommen, wo wir alle merken, oh shit, das hat sich verselbstständigt und es wird immer mehr, und es gibt aber auch keinen natürlichen, wirklichen Abbauprozess, der so vonstatten geht, dass es für den Menschen und für die Umwelt in irgendeiner Form zuträglich ist. Die Idee hinter diesem Laden ist auf der einen Seite also eine Bewusstseinsaufweckung, sage ich mal, in der Hinsicht zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass das so ist, und Aufklärungsarbeit zu leisten und auf der anderen Seite den Menschen auch Alternativen zu zeigen, sie wieder daran zu erinnern, dass es Produkte schon gab und immer noch gibt, die auch ohne Plastik auskommen, und dass wir immer die Wahl haben, eine Alternative zu wählen. Das Plastik ist ja schädlich für uns, schädlich für die Lebewesen. Es löst sich so auf, dass es sich in mikrofeine Artikel auflöst, die dann auch mit dem bloßen Auge nicht mehr sichtbar sind. Die Tiere, die Meerestiere und so, und auch hier alle, die so im wühlen in der Erde, die essen das auch. Das heißt, es gerät aber dadurch, zumindest bei dem Teil der Bevölkerung, die Fleisch essen, in den Organismus wieder mit rein und lässt sich halt dann auch fast nicht mehr erkennen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass es viele Substanzen, Beimischungen hat, dass es auch unsere natürlichen Ressourcen von Öl und so auch verwendet, um das überhaupt herzustellen, dass wir inzwischen auch gar nicht mehr wirklich so gut nachweisen können auf den ersten Blick, was da alles verbaut wird in den Plastiksachen. Und wir kennen es ja auch alle, so vor 10 Jahren gab es da mal so großen Aufschrei, wo man in vielen Spielzeugen und so diese Weichmacher gefunden hat und festgestellt hat, ups, das ist ja auch krebserregend und so weiter, das ist auch weiterhin nicht aus dem kompletten Plastik raus und wir erkennen es nicht. Das heißt, wir lagern unsere Lebensmittel darin, wir ziehen es an, etc. pp. Also ich will auch keine Moralpredigt halten und so. Und dieser Laden versucht einfach durch verschiedene Aktionen darauf aufmerksam zu machen, dass es Alternativen gibt. Es ist natürlich nicht so ganz so einfach, ja, weil wir rennen ja da auch gegen eine Wirtschafts- und Industriemacht, die ja natürlich auch daran wahnsinnig viel Geld verdient. Das heißt, wir gehen momentan eher Babyschritte damit. Aber immerhin, es gibt uns schon seit ein paar Jahren. Wir sind immer noch da. Es kommen immer mehr Menschen interessieren sich dafür und suchen selbst auch nach Alternativen und sind auch bereit, vielleicht die ein oder andere Bequemlichkeit aufzugeben. Vielleicht auch einfach mal für bestimmte Dinge im ersten Augenblick mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil natürlich so ein Edelstahl-Eimer ist ja als Beispiel, der kostet natürlich mehr als so ein 2,99 Plastikeimer irgendwo, aber es ist eine Investition, die ich wirklich einfach für mein Leben habe. Und so versuchen wir in verschiedensten Bereichen des alltäglichen Lebens Alternativen zu bieten. Es geht vom Putzen und Waschen hin zur Küche, zum Mitnehmen, Flaschen, dass wir einfach nicht einfach Flaschen überhaupt kaufen, Plastikflaschen, die wir dann wegwerfen. Es gibt natürlich ein Müllsystem und ein Wiederverwertungssystem, aber wir sagen, wir gehen mal ganz an den Kern und wir versuchen es gar nicht mal mehr zu produzieren, sodass wir uns auch nicht mehr die Gedanken machen müssen, wie wir es denn wieder loswerden. Weil wenn wir es schon gar nicht produziert haben, müssen wir es auch nicht mehr loswerden. Das heißt, für uns ist auch, sind Sachen wie Upcycling und solche Dinge ja ein Schritt hin, aber nicht so der finale Schritt. Das ist unsere Philosophie hier in dem Laden. Und die Kunden sind hier auch herzlichst eingeladen, mit uns ins Gespräch zu gehen, auch ihre Sorgen und Ängste und auch ja, mit uns einfach darüber zu sprechen, Mensch, wie schaffst denn du das? Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das machen mit meiner vierköpfigen Familie? Ja? Wie kann ich das denn gestalten? Und es geht wirklich darum, irgendwo einen Anfang für sich zu machen, wenn man sich dessen bewusst geworden ist. Und ich so persönlich halte weder was von Moralpredigt noch irgendetwas. Der einzige Weg ist, dass wir selbst verstehen und selbst erkennen, dass es für uns gesünder ist und für die Umwelt einfach gesünder ist, weil es auch für die nächsten Generationen schlussendlich die Erde bleibt, auch wenn wir dann nicht mehr hier sind. Wir gehen jeden Tag einen Schritt vorwärts, versuchen unsere Lieferanten auch zu überzeugen, die auch zum Teil tolle Produkte haben, die plastikfrei sind, aber sie dann wiederum in Plastik verpackt zu uns befördern. Das ist nicht ganz so einfach, da das aus diesem Gesamtdenkkreislauf irgendwie herauszubekommen und zu sagen, könnt ihr denn nicht für uns eine Ausnahme machen? Erstmal, wenn ihr schon nicht euer komplettes Ding umstellen wollt, probiert es doch mal so. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann können wir euer Produkt einfach nicht beziehen, weil es einfach zu unserer Philosophie nicht passt. Das heißt, das sind oft Entscheidungen, die wir treffen müssen, die halt auch wirtschaftlich vielleicht Einbußen auf den ersten Schritt bringen. Und wir müssen ständig Recherche betreiben und nach Alternativen suchen. Und das meiste, wo wir Plastik kaufen, sind natürlich unsere Alltäglichkeiten von Essen, was verpackt ist, in allerlei Dingen. Wegwerfgegenstände wie Zahnbürsten, die wir immer wieder wechseln. Ja, Wasserkocher, die wir elektrisch und schnell irgendwie zur Verfügung haben, wo aber die wenigsten in Edelstahl, sage ich mal, so vollumfänglich sind, auch die dann noch immer wieder eine Plastikbeimengung drin haben. Da gibt es inzwischen auch so wahnsinnig viele günstige Produkte, die aber auch wahnsinnig schnell kaputt gehen. Das heißt, jeder Haushalt kauft im Durchschnitt so alle 2 Jahre einen neuen Wasserkocher. Das landet alles auf dem Müll. Das wird ja nicht mal recycelt und nicht mehr wiederverwendet. Das landet wirklich im Müll. Und da ist dann wirklich die Frage, ist das denn jetzt energietechnisch die bessere Lösung für uns oder nimmt man einfach einen Edelstahlkessel und stellt den wieder auf den Herd und kocht so sein Wasser. Also so einfach nochmal darüber nachsinnen, wie hat man das denn früher gemacht, ja.
Wie wählt ihr die Produkte aus, die ihr verkauft? Also es ist immer ein Substitut für Plastik?
Es ist angelegt daran, dass wir versuchen, so den alltäglichen Bedarf, den ein Mensch, sag ich mal, mit seinen Grundbedürfnissen von aufs Klo gehen, essen, etwas mitnehmen, etwas verpacken und eben auch ein bisschen, was wir an Lebensmittelprodukten unverpackt hier haben. Und gehen auch den Weg, dass wir sagen, ja, wie haben wir es denn früher gemacht? Also back to the roots. So, wie hat es denn die Oma gemacht, als sie das noch nicht hatte? Und dann einfach daran sich orientieren. Und wir sind natürlich heute fortschrittlicher und weiter. Das heißt, all diese Ansätze, die die Menschen früher hatten, weil sie ja auch kreativ sein mussten, weil es diese Easy-to-go-Sachen nicht gegeben hat, das wieder aufgreifen und zu sagen, okay, mit den Mitteln, die wir jetzt haben, wie können wir das optimal gestalten, sodass der Mensch, sag ich mal, trotzdem überlebt und auch irgendwie einen Weg wieder herausfindet aus dem Konsumrausch-Dschungel. Wir sind umgeben von Tausenden von Produkten und wir versuchen hier, sag ich mal, auch nicht vom selben Putzlappen 17 verschiedene Firmen und Marken zu haben, sondern wir versuchen uns wirklich dann gezielt für eine Sache zu entscheiden und zu sagen, okay, das ist jetzt die, die wir ausgewählt haben aus dem, was es am Markt gibt und führen da jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene Sachen damit, weil wir auch denken, dass wir das insgesamt ja auch nicht wirklich brauchen, ja, diese Mega-Auswahl an Sachen. Wir brauchen nicht 17 verschiedene Packungen Haferflocken. So, das brauchen wir wirklich nicht, weil das, was da drin ist, sind halt Haferflocken. Und so geht es halt mit vielen anderen Sachen auch.
Ich sehe klar, Gummistiefel und Wärmflaschen, aus welchem Material sind die?
Die sind jetzt aus Kautschuk. Also aus Gummi, aus Kautschuk. Und das ist eine Firma, die das jetzt auch noch Fair Trade macht.
Eine Mitarbeiterin der plastikfreien Zone in Haidhausen führte in die Idee des Ladens ein. Zum Schluss erklären Josephine, Vorstand von Commit e.V. und Leo vom Nord-Süd-Forum, was sie mit dem Stadtrundgang Orte des Wandels erreichen möchten und wie sie das tun wollen. Sie gehen damit auch auf die Kritiker ein, die von ihnen wissen wollten, ob das im Kampf um soziale und ökologische Gerechtigkeit reiche, ob nicht vielmehr die Kämpfe um soziale Gerechtigkeit, faire Arbeitsbedingungen und gegen die Umweltzerstörung nicht besser auf der Straße und auf der politischen Ebene ausgefochten werden sollten.
Wir haben schon eine andere Vorstellung von Wandel. Wir denken halt nicht, dass wir eine Revolution brauchen, sondern eben einen Wandel. Der Unterschied darin ist, dass es nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es eben Zeit braucht. Klar, ich weiß, es gibt auch genug Gründe, die es schwierig machen. So viel Zeit haben wir in manchen Bereichen auch nicht, ja, also ich will jetzt nicht wieder diese 5 vor 12 Nummer machen, nee. Aber wir glauben an eine nachhaltige Transformation von Gesellschaft, die braucht einfach Zeit. Ich kann eine Pflanze nicht eingraben und dann wächst die mir in 5 Tagen 5 Zentimeter, dann ist die nicht stabil. Das heißt, organische Veränderung braucht einfach Zeit. Mhm. Und da gibt es einen schönen Satz von der Frau von Dennis Meadows, dem Zukunftsforscher, der den Club of Rome, also die Grenzen des Wachstums mitgeschrieben hat. Und seine Frau, die Donella Meadows, die hat was zu Paradigmenwechsel gesagt. Und da würde ich gerne ein Zitat vorlesen, das uns doch sehr in dem Stadtrundgang begleitet hat. Man lenkt fortwährend die Aufmerksamkeit auf die Anormalitäten und das Versagen des alten Paradigmas. Man hört nicht auf, laut und unbeirrt auf der Basis des neuen Paradigmas zu sprechen und zu handeln. Man stellt Menschen, die dem neuen Paradigma folgen, an öffentlich wirksame und einflussreiche Stellen. Man verschwendet keine Zeit mit Reaktionären, sondern arbeitet zusammen mit den aktiven Betreibern des Wandels und der breiten Masse aufgeschlossener Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist uns auch das Wichtigste. Wir wollen Menschen aus jedem Bereich der Gesellschaft irgendwie erreichen. Und das können wir mit so Kampfformeln, also da erreicht man diese Menschen nicht.
Und eine Transformation ist auch eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse, beziehungsweise ein Wandel eben, was die Revolution vielleicht ein bisschen militanter versucht umzusetzen. Aber ich möchte dazu einfach nur sagen, dass wir das, was Wandel ist, verhandeln müssen mit den Menschen, die hier leben in München. Da kann niemand sagen, das ist jetzt Wandel und wir machen das so, sondern wir müssen uns verständigen auf einer gemeinsamen Basis, wie wir leben wollen. Mhm. Und das passiert von unten, von der Basis, von uns.
Und vielleicht noch zur Ergänzung, wir haben zwar einige Stationen in unserem Rundgang, die sich mit Konsummustern beschäftigen und eben auch diesem Aspekt, wir haben aber auch ganz andere Stationen in unserem Rundgang, die wirklich auf starkes politisches Engagement zielen und ganz andere Formen von Leben und von Wirtschaften repräsentieren. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall eine Politisierung, auch das Ziel von diesem Rundgang. Aber die Ebene, auf der diese Politisierung passiert, die muss eben irgendwie auch an die Gruppe angeglichen werden. Das kann nicht nur ein Rezept geben. Das ist unsere Idee davon.
Das ist das Pluriverse mit vielen verschiedenen Ideen zu einem Ziel.
Soweit Josephine, Vorstand von Commit e.V. und Leo vom Nord-Süd-Forum. Jede und jeder kann an den Rundgängen teilnehmen, immer am ersten Freitag im Monat ab 13.30 Uhr im Eine Welthaus. Ein Rundgang dauert bis ca. 17 oder 18 Uhr. Nötig sind wetterbedingt regenfeste Kleidung und ein MVV-Ticket. Aber natürlich können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort auch ein Gruppenticket besorgen. Der Rundgang selbst ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht verbindlich, aber hilfreich. Die Mailadresse für die Anmeldung lautet ortedeswandels@posteo.de. Mehr Informationen bekommen Sie auf den Internetseiten von den Veranstaltern Commit München e.V. und Nord-Süd-Forum München e.V. Und hier nochmal eine knappe Zusammenstellung der Orte des Wandels, die immer wieder mal beim Stadtrundgang besucht werden. Das Eine Welthaus, die Initiative Foodsharing, die GLS-Bank, das kostenfreie Lastenrad, das Prater-Kraftwerk, die plastikfreie Zone, das Haus der Eigenarbeit, der Oxfam Fashion Shop, das Verkauf-Handelskontor, die Fachstelle Eine Welt beim Referat für Gesundheit und Umwelt, das Urban Gardening Projekt Obpflanzt ist, die Kulturjurte, Dear Goods, Me and May, Nudie Jeans Phasenreich, Made am Chiemsee, Monaco Duck, das Kreativquartier. Außerdem gibt es eigene Stadtrundgänge für Giesing und Schwabing mit nochmal eigenen Orten des Wandels. Jetzt noch zu den Terminen für die nächsten Stadtrundgänge. Das ist einmal der 6. Oktober. Treffpunkt ist 13.30 Uhr am Eine-Welthaus und das Ganze, wie schon gesagt, dauert circa bis 18 Uhr. Am 10. Oktober gibt es dann einen Fair-Fashion-Rundgang. Da ist der Treffpunkt noch offen. Einfach mal nachfragen bei den Veranstaltern. Am 27. gibt es einen interaktiven Stadtteilrundgang. Und zwar geht es um Giesing. Und da ist der Treffpunkt um 13.30 Uhr am Stadtteilladen Giesing. Am 1. Dezember gibt es dann wieder einen ganz regulären Stadtrundgang Orte des Wandels in München. Treffpunkt wie gehabt im Eine Welthaus ab 13.30 Uhr. Ende ca. 18 Uhr. So. Und das war's. Wie gesagt, schauen Sie selbst auf die Internetseiten der beiden Organisationen Nord-Süd-Forum und Commit e.V. nach. Da finden Sie noch viel mehr Informationen zu den Stadtrundgängen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Tina Baginski und Heinz Schulze. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.